viele Menschen denken, das muss, gerade das Diversitätsthema muss von oben her bestimmt werden. Und natürlich hilft es und es ist schon essentiell, dass der oder die CEO sagt, das müssen wir jetzt vorantreiben und mir fällt es auf, wenn halt nur eine Perspektive am Tisch sitzt. Aber wir müssen auch sagen und wir sehen auch, jeder und jede Einzelne da draußen hat eine Stimme. Mein Lieblingsbeispiel ist Greta Thunberg. Ja, die hatte vorher keine wichtige Position, die hatte keine Brand im Rücken, die hat als Einzelne eine ganze Bewegung weltweit gestartet. Jetzt gibt es nicht nur Gretas da draußen, aber du kannst eben auch zu einer Greta werden, auch im Diversity-Bereich.
Hi, hier spricht Christoph Bursek. Ich darf heute bei uns im Podcast Digitale Vorreiter einen Gast begrüßen, die unter anderem dabei hilft, noch viel mehr digitale Vorreiterinnen an den Start zu bekommen und zu unterstützen. Bei mir ist heute Tijen Onaran, Gründerin von Global Digital Women. Unser Podcast wird präsentiert von Vodafone Business. Und unsere Freunde von Vodafone haben natürlich in den letzten Wochen unheimlich viele neue Herausforderungen gehabt. Es ist spannend für mich zu sehen, mit welchem Einsatz, Kreativität und auch kurzen Dienstwegen Vodafone Lösungen und Angebote in Windeseile aufgebaut hat. Sogar kostenlose Lösungen für Teamkommunikation. Schaut euch also unbedingt auch die Vodafone Business Website an. Übrigens, wir verlosen einen Amazon-Gutschein. Du kannst also durch das einfache Teilnehmen an einer Umfrage gewinnen. Die Umfrage dauert nur 3 Minuten und du hilfst uns, mehr darüber zu verstehen, wer ihr seid und was euch interessiert. Den Link findest du in den Shownotes dieses Podcasts und du hilfst uns dabei, noch besser zu werden. Also vielen Dank schon mal dafür. Unser Gast Tijen ist mir vor einigen Wochen auf YouTube über den Weg gelaufen. Tijen macht unter anderem Events und nachdem Events abgesagt wurden, hat sie blitzschnell reagiert und einige neue digitale Formate entworfen. Das fand ich sehr gut und heute sitzen wir also hier und sprechen ein wenig über Tijens Beruf oder vielleicht ist es für sie ja sogar ihre Berufung. Also liebe Tijen, danke, dass du da bist und herzlich willkommen im Podcast.
Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
Schön. Tijen Onaran habe ich gesagt, habe ich das richtig ausgesprochen? Denn ich kenne...
Ich bin total begeistert.
Wirklich?
Also ich war gerade so, dass ich habe Gänsehaut bekommen, als du meinen Namen ausgesprochen hast. Ja, weil ich dachte, es kann nicht sein, es schafft es jemand auf Anhieb, meinen Namen richtig auszusprechen.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir den Podcast abbrechen, denn das ist irgendwie das Highlight, besser kann es nicht werden. Okay, dann das freut mich. Kennst du mich von mir? Ich heiße Bursek und ich habe irgendwie auch Bursek und Bursek und also deswegen sind bei Namen versuche ich immer nachzufragen.
Bist du leiterprobt?
Bin leiterprobt. Tijen, erstmal ganz locker zum Einstieg. Was hast du so die letzten 5 bis 8 Jahre gemacht?
5 bis 8
Naja, also sozusagen,
sogar.
Was oder andersrum, was hast du vor den Global Digital Women gemacht? Entschuldigung. Siehst du, ich hätte gesagt, Highlight, hätten wir abschalten müssen eben.
Ich habe so viel gemacht, deswegen ist es immer relativ schwierig, das zu ordnen, aber ich versuch's mal. Also ich habe einen Ausflug in die Politik gewagt. Ja. Ich war lange in der Politik tätig, habe für Bundestags- und Europaabgeordnete gearbeitet und auch für den damaligen Bundespräsident Wulff, als er noch da war. Also ich sag immer, krisenerprobt bin ich und Krise kann ich auch. Vielleicht eine ganz gute Voraussetzung für die Zeit, die wir jetzt haben. Ich war dann auch selber mal politisch aktiv, habe mal kandidiert für die FDP damals, bin heute kein Mitglied mehr. Ich habe Schluss gemacht, also per SMS, um genau zu sein. Das war tatsächlich auch so. Und dann bin ich irgendwann auf die andere Seite gewechselt, wie man es häufig so macht. Also von der Politik in die Wirtschaft, war bei verschiedenen Verbänden, bei einer Hochschule, habe da die Kommunikation geleitet meistens und immer schon die Affinität gehabt, Menschen zu vernetzen und Menschen und Talente zusammenzubringen. Bis ich dann vor 5 Jahren eben einen Frauenstammtisch gegründet habe, was im Grunde der Vorläufer für das ist, was ich heute mache.
Und du sagst Vorläufer, was war denn schlussendlich die Motivation, eure Firma zu gründen, die Global Digital Women GmbH?
Ich hatte, wie gesagt, damals diesen informellen Stammtisch gegründet. Heute würde man sagen Meetup.
Ja.
Und wir trafen uns immer monatlich in einem Restaurant. Und die Idee war, dass ganz verschiedene Frauen aufeinandertreffen, die so nie aufeinander getroffen hätten.
Ja.
Weil ich eben immer, glaube ich, die Begabung mitgebracht habe, genau zu screenen, wer zu wem passt. Wer vielleicht auch nicht und hatte dann die Idee, diese Menschen, diese Frauen in meinem Umfeld müssen sich unbedingt kennenlernen. Stichwort Female Empowerment und Solidarität und so weiter. Und irgendwann merkte ich, dass dieser Stammtisch exponentiell zunahm. Also von Mal zu Mal waren wir immer mehr Leute. Übrigens ohne, dass ich irgendwie dieses Internet da draußen bedient hätte. Also Social Media war damals vor 5 Jahren für mich zumindest noch wirklich ein Fremdwort. Also ich bin überhaupt kein Digital Native. Und dann sah ich, dass es einen absoluten Bedarf gibt. Also Mund zu Mund lief ganz gut und dann sagten viele Frauen, das ist total spannend und viele Unternehmen sagten, es ist total spannend, was du machst. Und daraus resultierte dann die Idee zu sagen, naja, wenn Unternehmen die Problematik haben, dass sie keinen Zugang zu dieser Zielgruppe haben und Herausforderungen haben, Frauen zu gewinnen für ihr Unternehmen und diese dann auch noch in eine entsprechende Position zu bringen, also Führungsposition, Stichwort auch erste Female DAX CEO, was ja leider bis vor kurzem, also gestern, passé wieder ist. Aber all das habe ich mir dann eben auf die Fahne geschrieben, weil ich den Zugang zu dieser Zielgruppe habe und das machen wir heute. Also wir beraten Unternehmen, wie du es vorhin auch schon angekündigt hattest, in Diversitäts- und Inklusionsfragen, also wie sie mehr Frauen in Digitalrollen und dann eben auch in Führungspositionen bekommen.
Wer sind eure Kunden? Du hattest jetzt eben aus Versehen schon irgendwie gesagt, sind das eher DAX-Kunden oder sind das kleinere Kunden oder ist es, kann man das irgendwie sortieren?
Das sind schon die großen, die DAX 30 Unternehmen, die natürlich auch die Kapazitäten haben, uns zu unterstützen und auch mit uns Kooperationen einzugehen. Wir doggen meistens eben in den HR-Abteilungen an, weil das HR-Thema ja sehr eng verknüpft ist mit dem Diversity-Thema. Und da beraten wir dann oder organisieren eben auch Veranstaltungen. Du hast es vorhin erwähnt, vor der ganzen Krise, als es noch diese analogen Veranstaltungen gab, das fühlt sich an wie zu einer anderen Zeit, war das so, dass wir eben verschiedene Frauen eben in den verschiedenen Städten, wir sind in 7 verschiedenen Städten, in 8 mittlerweile mit Österreich aktiv, wo wir eben die Frauen vernetzen und die Idee ist immer, dass es einen Host gibt, also ein Unternehmen, das Gastgeber ist. Und dieses Unternehmen bezahlt im Grunde dafür, ja. Wir sind kein Verein oder sowas, wo wir den Mitgliedsbeitrag von der Community nehmen, sondern unsere Idee ist zu sagen, wir gehen dahin, wo der Schmerz am größten ist und das ist in den Unternehmen und ich will auch in die
Köpfe lächelt, der wenn Unternehmen. Sie das sagt.
Ich will in die Köpfe der Unternehmen einbrennen, dass Diversity nicht irgendetwas ist, was eine gesellschaftliche Geschichte, eine NGO-Geschichte ist, sondern dass es wirklich ein Wettbewerbsfaktor ist. Und dazu müssen wir dahin, wo eben die Musik spielt. Und das ist in den Unternehmen.
Weil wir haben gerade eine Umfrage gemacht und da kam irgendwie raus, dass auch Vorstände, Geschäftsführer irgendwie den Podcast hören, was natürlich super schön ist. Deswegen einmal kannst du jetzt direkt an Sie sprechen. Was sind eigentlich die typischen Situationen, in denen euer Kunde euch eigentlich braucht, aber leider bisher noch nicht anruft?
Das ist meistens so, dass sie dann kommen, wenn sie merken, dass sie keine Bewerbungen von Frauen bekommen. Also, dass sie Stellen ausschreiben, beispielsweise auch für Digitalrollen oder technische Stellen und technische Positionen ausgeschrieben haben und dann feststellen, huch, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 100 Bewerbungen und darunter ist vielleicht eine Frau, wenn es hochkommt. Und dann fragen sie sich, woran liegt's? Und dann beginnt der Denkprozess und dann fängt man natürlich idealerweise an, bei sich selbst zu überlegen, ist die Art und Weise, wie wir die Ausschreibung gestaltet haben, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ist das Portal, auf dem wir annoncieren, zeitgemäß? Müssen wir nicht viel stärker dahin, wo diese Communities an Frauen sind, nämlich auf die Social-Media-Kanäle in die digitalen Plattformen? Und müssen wir nicht an die Organisation ran, die diese geballte Frauen-Power sozusagen zusammenbringt? Dann kommen Unternehmen zu uns. Unternehmen kommen aber übrigens auch zu uns, wenn sie sagen, naja, wir haben ja schon ganz tolle Frauen, aber die sind nach außen hin nicht visibel. Also wir schaffen es nicht, diese Frauen über unsere eigenen Kanäle sichtbar zu machen. Und diese Frauen sind ja auch gleichzeitig wieder Role Models für andere Frauen. Und dazu bieten wir dann eben auch Veranstaltungen an und heutzutage dann noch verstärkt über die digitalen Kanäle, dass wir Interviews machen, auch Podcast-Geschichten oder eben Artikel über unsere Plattform teilen, wo wir diese Geschichten dieser Frauen erzählen.
Ich berate auch so ein bisschen im Online-Marketing-Bereich und oft denke ich so, oh Mensch, lieber Kunde, warum kommst du denn erst jetzt? Warum bist du nicht vor 2 Jahren gekommen? Jetzt ist es ein mega Aufwand. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, oh, du willst jetzt mehr Frauen haben, aber eigentlich musst du da hinten anfangen und wir müssen erstmal eine ganze Menge Vorbereitung und das Unternehmen langsam wachküssen. Ist das bei euch auch so?
Ja, und manchmal knutsche ich ziemlich viel, um in der Metaphorik zu bleiben. Also Diversity geht ja wirklich in das Herzstück jedes Unternehmens. Also das ist auch die DNA und sollte die DNA eines Unternehmens sein, weil bekanntlich ist es ja so, es gibt mittlerweile viele Studien, die das belegen, dass diverse Teams innovativer sind und auch digitalere Produkte bauen. Und das ist ja irgendwo auch logisch, wenn man sich vorstellt, es sitzt nur ein Geschlecht, eine Perspektive am Tisch, dann wird auch höchstwahrscheinlich nur eine Perspektive auf das Produkt entstehen.
Das heißt, zugespitzt könnte man sagen, Diversität hilft der Digitalisierung. Also gerade viele Zuhörer von uns hören den Podcast auch, weil sie in der Digitalisierung sind, weil Digitalisierung ein großes Thema ist. Ja. Diversität kann also bei der Digitalisierung helfen, höre ich raus.
Absolut. Also mein Credo ist ja immer, ohne Diversität keine Digitalisierung. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und natürlich kann ich das irgendwo verstehen, zurück zu deinem Punkt, warum kommen sie erst, wenn der Schmerz groß ist oder ein Stück weit das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich glaube, weil es lange eben so funktioniert hat. Es hat lange so funktioniert, dass man gesagt hat, naja, wenn eine Perspektive am Tisch ist, dann funktioniert es ganz gut. Den Hidden Champions in Deutschland, dem Mittelstand geht es ganz gut, den großen Unternehmen, der Wirtschaft ging es immer sehr gut. Aber natürlich merken wir auch jetzt speziell in Krisenzeiten, in Zeiten, wo Unternehmen auf digital umstellen müssen, braucht es auch Menschen, die Digitalisierung von der Pike auf verstehen. Und da merke ich, dass Frauen mittlerweile aufholen und ziemlich gut darin sind, dass sie digitale Vorreiterinnen sind, was du vorhin skizziert hast. Und es muss nicht unbedingt immer jemand sein, der jetzt Wirtschaftsinformatik studiert hat oder Programmieren studiert hat. Digitalisierung ist ja viel, viel mehr. Es ist die ganze Bandbreite einer Organisation oder Institution. Und daher ist es eben wichtig, ganz verschiedene Perspektiven am Tisch zu haben.
Du hattest vorhin gesagt, wenn ihr beratet, hilfst du vielleicht auch so ein bisschen dem Unternehmen zu erkennen, warum sich so wenig Leute bewerben, wie vielleicht der ganze Bewerbungsprozess gestaltet ist. Was sind weitere Beratungsfelder? Gibt's das? Kannst du noch weitere Beispiele nennen?
Das eine sind nochmal die Veranstaltungen, die ich genannt habe. In dem Moment, wo wir die Veranstaltung organisieren, als praktisch neutraler Partner, als neutrale Organisation, haben wir natürlich eine viel größere Glaubwürdigkeit, diese Frauen zu erreichen. Ist ja klar, wenn jetzt ein Unternehmen versucht, eben in diese Zielgruppe hineinzugehen und diese Frauen zu erreichen, wird immer irgendwo plakativ diese Brand des Unternehmens stehen. Ja, in dem Moment, wo wir aber die Einladende sind, haben wir die Möglichkeit, Themen auch über Bande zu spielen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir einladen zu einer Veranstaltung. Wir bringen die Frauen aus den verschiedenen Branchen, Unternehmen zusammen und geben dem Unternehmen während der Veranstaltung die Möglichkeit, sich zu präsentieren mittels Themen, Geschichten rund um Digitalisierung. Also das ist, finde ich, die beste Form des Employer Brandings. Ja, du musst nicht mehr, finde ich, extrem, extrem viel Geld investieren in ganz große Digitalkampagnen. Du musst viel mehr in die Nische investieren. Du musst gucken, zielgruppenspezifisch, wo sitzt meine Community, wie kann ich sie erreichen und welche Persönlichkeiten erreichen auch diese Community. Menschen folgen ja immer Menschen, deswegen ist es auch so wichtig, diese Vorbilder nach vorne zu stellen. Also das ist das, was wir machen mit den Veranstaltungen. Der zweite Punkt ist Sichtbarkeit, das hatte ich vorhin erwähnt, über unsere Kanäle die Frauen, die schon in den Unternehmen und in entsprechenden Positionen sind, sichtbar zu machen. Die sind wieder Role Models für andere. Und wir haben dazu zum Beispiel auch unseren Digital Female Leader Award gegründet, der ganz, ganz toll ist, wo wir Frauen auszeichnen, die Digitalisierung, Innovation prägen. Und darüber werden natürlich auch wieder Unternehmen auf Talente aufmerksam, die sie dann wieder ansprechen können, wenn es um Jobs geht. Oder Frauen werden auf Unternehmen aufmerksam, die sie vorher in ihrer Jobauswahl gar nicht auf dem Zettel hatten.
Wurde dieser Preis schon vergeben oder findet der das erste Mal statt?
Der wurde schon mehrfach vergeben sogar.
Wer hat da gewonnen? Also hast du da so Beispiele?
Das sind ganz unterschiedlich. Wir haben ja fast über 17 Kategorien. Wir haben wirklich auch alle Dimensionen von Diversität ein Stück weit abgebildet. Also das bedeutet, Diversity ist ja eben nicht nur Geschlecht, sondern beispielsweise auch das Thema Alter, generationsübergreifende Zusammenarbeit ist so ein Stichwort. Und wir haben in einer Kategorie Dagmar Hirche, die ist die Vorstandsvorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Die bringt sogenannte Silver Surfer ans Internet, also versucht Menschen 60 plus fürs Internet zu begeistern, was natürlich in diesen Zeiten wichtiger denn je ist. Alle älteren Menschen, die in Altenheimen sitzen, sind momentan aufgeschmissen, wenn sie keinen Zugang zum Internet haben. Das ist zum Beispiel auch eine Auszeichnung wert. Oder beispielsweise beispielsweise auch im Health-Bereich, ja, Ärztinnen, die mit KI arbeiten. Also da sieht man die Bandbreite der Digitalisierung geht von bis, egal ob ich ein Produkt baue, etabliere als Gründerin oder ob ich in einem Unternehmen Head of Digital bin oder Head of Innovation und da Digitalisierung, Innovationsprojekte vorantreibe.
Hast du das Gefühl, dass sich seit dem Start von euch schon viel in der Diversitätsbranche getan hat? Oder hast du das Gefühl, uiuiui, das wird ein Thema, mit dem gehst du auch noch in die Rente irgendwann in 60 Jahren?
Ich habe immer mal gesagt, ich arbeite ja an der Abschaffung meiner eigenen Organisation. Eben. Also ich arbeite daran, dass es das, was ich mache, nicht mehr braucht. Ich muss sagen, es gibt so Tage, da stehe ich auf und denke so, ja, wir retten gerade die Welt, es läuft alles bombastisch gut. Ich glaube, das liegt auch in der DNA einer Unternehmerin, dass es solche und solche Tage gibt. Und es gibt andere Tage, wo ich dann wieder die Zeitung aufschlage, die analoge Printzeitung, und mir dann Gedanken darüber mache, warum wir es nicht schaffen, Frauen in Führungspositionen zu hieven, zu halten, zu fordern, ja, zu empowern. Und warum es uns in Deutschland speziell so schwer fällt und warum wir häufig auch so Rollenbilder im Kopf haben. Mein großes Thema ist ja auch, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass beispielsweise das Vereinbarkeitsthema kein Frauenthema ist. Es ist ein Familienthema. Und das sind häufig so Stereotype, die auch in der öffentlichen Berichterstattung immer noch mitspielen. Und daher glaube ich, zu deiner Frage, wir haben noch einen großen Auftrag vor uns. Was ich aber sehe, ist, dass wir mittlerweile eine relativ große Bekanntheit zum Glück auch in den Unternehmen haben, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, dass wenn wir etwas anstoßen, dass das eine Wirkung hat. Wir werden gehört, wir werden gesehen, und Impact ist ja meistens das, was am meisten wirkt.
Wahrscheinlich hat jeder Hörer verstanden, was das Vereinbarkeitsthema ist, aber ich denke mal, das hat mit dem Thema Kinder bekommen zu tun.
Genau.
Okay.
Also das, ich wurde ja vor einiger Zeit mal im Fernsehen live gefragt. Ich bin zarte 35 Jahre alt, das kann ich ja jetzt verraten bei dir. Wie es denn aussieht, das wäre ja alles toll mit meinem Job und ich würde ja irgendwie unglaublich gute Karriere machen, wäre extrem erfolgreich. Aber eine Frage würde den Moderator doch noch interessieren, wie es denn bei mir mit dem Thema Kinder aussieht.
Ja.
Und dann dachte ich so, wow, das ist natürlich etwas, also meinen Zyklus wollte ich jetzt nicht im Fernsehen besprechen, ja? So, ja. Also das ist natürlich ein Thema, also da sieht man einfach, ja. Ich habe dann nur geantwortet, dass ich finde, dass man an dieser Frage sieht, dass diese Frage ja häufig Frauen gestellt wird. Und wenn er diese Frage auch Männern stellt, bin ich völlig fein.
Ja, habe ich noch nie gehört.
Dann bin ich d'accord. Ja. Aber das habe ich noch nie gehört. Ja. Und er hat es dann eingesehen, ja. Aber ich glaube, der Lerneffekt
ist minimal.
Also
du hast auch im Gespräch deutlich zu dein Gefühl kommuniziert, dass diese Frage special ist.
Ich glaube, das muss es auch, weißt du. Ich bin natürlich in einer anderen Position auch. Also du kennst es wahrscheinlich auch als Selbstständiger. Hat man nicht immer Freiheiten, das ist ja irgendwo die Krux, dass viele Menschen denken, wir sind extrem frei, aber wir sind ja gar nicht so frei, wir sind ja häufig abhängig auch von unseren Kunden und Partnern und so weiter und so fort, aber in einer Sache sind wir frei, in unserer Meinung, und das finde ich das Tollste, ich bin ja großer Fan von Menschen, die irgendwie gut in Sprache sind und die Sprache gut anwenden und verwenden können, und das ist ja das, was mir bleibt in so einer Situation, und wenn ich über das, was ich sage, auf eben diese Stereotype aufmerksam machen kann und vielleicht auch ein Stück weit eine Community im Rücken habe, dann ist es auch mein Job, in dem Moment nicht stillschweigend zu lächeln und irgendwas in mich hineinzudenken, sondern das eben auch zu kommunizieren.
Ich habe hier zwei Finger halte ich mir schon hoch. Zum einen will ich dich gleich bitte fragen, ob es andere Länder gibt, in denen es besser läuft, weil du sagtest gerade uns in Deutschland. Aber der zweite Finger war, dass du gesagt hast, Sprache anwenden. Und ich finde Sprache anwenden wie so ein Tool und zum Erreichen von Zielen und so weiter, finde ich wahnsinnig spannend. Habe das Gefühl, ich habe da wahnsinnig wenig Überblick, was man überhaupt alles machen kann, um daran besser zu werden. Du hattest politische Erfahrung, du kannst, glaube ich, dich sehr gut ausdrücken. Wie hast du das gelernt? Was kann man machen, um da besser zu werden?
Es gibt ein ziemlich gutes Buch, das ich immer wieder empfehle, deshalb leider nicht ich geschrieben, ist aber nicht schlimm. Ich muss ja nicht alles selber machen, ne? Also es gibt ein tolles Buch, das heißt Sag Nein ohne Skrupel.
Ja.
Und das kann ich nur empfehlen, das müsst ihr euch alle mal bestellen, weil dieses Buch zeigt auf, wie man in Situationen bei seiner Position bleibt. Und ich finde, das ist so ein Lebensratgeber. Das kennt man, wenn man irgendwo in shoppen geht und was zurückgeben will und dann der Verkäufer, die Verkäuferin sagt, nee, geht aber nicht. Und diese Situation wird übrigens im Buch genau beschrieben, aus beiden Perspektiven. Aus der Perspektive von dir als derjenige, der was zurückgeben will, und aus der Perspektive der Person, die in dem Laden arbeitet. Und es geht über Seiten hinweg ein Fest, wie die Personen bei ihrer Position bleiben. Das ist etwas, was, finde ich, sehr, sehr hilft. Übrigens aber auch im Job, wenn es darum geht, das Gehalt zu verhandeln. Das kennen wir alle. Meistens sind es Situationen, wo man sich sehr unwohl fühlt. Und ich glaube, es ist auch egal, ob Mann oder Frau. Es ist häufig eine unbequeme Situation, die eigene Leistung in einer Zahl zu bemessen. Irgendwann wird man da fit, aber am Anfang ist es relativ schwierig. Aber eben auch in Podiumsdiskussionen oder in einer Projektdiskussion, wie kannst du Leute irgendwie überzeugen, Ideen entflammen lassen, ja? Und ich glaube, da ist es wichtig, also da hilft einerseits dieses Buch, was mir extrem hilft, ich bin ja ein absoluter Talkshow-Junkie. Ja, und damit meine ich hier nicht Sonja oder hier Oliver Geissen oder so,
wie in allen Ehren. Schon ein bisschen her, ne?
Genau, in den 90ern hängen geblieben gerade, sondern eher sowas wie NDR-Talkshow, Kölner Treff, 3 nach 9. Und ich muss sagen, da habe ich mir relativ viel abgeguckt von Menschen, die, ich sag mal, gar nicht so prominent sind, aber die in der Lage sind, als Bienenzüchter, als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, das, was sie machen, so rüberzubringen, dass ich eigentlich denke, warum habe ich nicht Physik studiert, ja? Und wenn das geschieht, dann denke ich, dann hat jemand wirklich, kann jemand seinen Job richtig gut und vor allem rüberbringen. Und daher kann ich nur empfehlen, guckt euch solche Sachen an, guckt euch Interviewformate an. Ich kann keine politischen Talkshows mehr gucken, weil ich schon mal in der Politik gearbeitet habe. Ich kenne die ganzen Sprachbausteine und ich verstehe auch den Subtext, deswegen bin ich ein bisschen biased. Aber solche gesellschaftspolitischen Talkshows sind super. TED Talks sind auch super. YouTube hast du erwähnt. Es gibt viele YouTube-Formate mittlerweile. Role Models suchen, Vorbilder suchen, abgucken, was finde ich gut, was finde ich übrigens auch schlecht, was würde ich nie so machen. Und dann üben, üben, üben. Also es ist wirklich so, bei mir war es eine Zeit lang exzessiv, dass ich auch angefangen habe, mit meinen Freunden und Freundinnen zu diskutieren und die dann irgendwann jedes Mal sagten, das ist jetzt hier keine politische Diskussion, wir wollen einfach nur ein Gläschen Wein trinken. Ja, das sollte wahrscheinlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so ausarten, aber es hilft, sich zu challengen. Und letzter Punkt, ich glaube, gerade was das Thema auch Führung betrifft, weil du gesagt hast, es hören viele Menschen zu, die eventuell auch in einer Führungsposition sind. Ich finde, dass Rhetorik und Eloquenz Kompetenzen sind, die eine gute Führungskraft braucht. Es ist nichts schlimmer, wenn du einen Vortrag von Menschen hörst, die von ihrem Blatt ablesen. Ja, es geht einfach nicht. Ich finde, wenn du in einer gewissen Position bist, musst du Visionär, Visionärin sein. Du musst in der Lage sein, dein Team mitzureißen, zu motivieren und auch die Öffentlichkeit dafür zu begeistern, was du machst.
Super. Ich bin immer großer Freund natürlich auch von dem impliziten Lernen, den man hört, was hast du alles gemacht und wie siehst du Sachen. Aber solche expliziten Tipps sind mir persönlich auch ganz viel wert. Vielen Dank schon mal. Du hast auch selber ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Also du liest nicht nur Bücher, sondern du schreibst auch welche. Was für ein Buch hast du gemacht?
Ich habe die Netzwerkbibel geschrieben, 10 Gebote für erfolgreiches Networking, um mal in der Metaphorik zu bleiben. Und da geht's wirklich um das A und O des Netzwerkens. Ich habe vorher natürlich, wie man es so macht, recherchiert, welche Bücher gibt es und war dann der Überzeugung, dass ich eben dieses Buch unbedingt noch publizieren muss. Weil ich das Gefühl hatte, dass Netzwerken häufig negativ belegt ist. Also das bedeutet, wenn wir an Netzwerken denken, denken wir immer an irgendwie konspirativ, dass irgendwelche Menschen in Hotelbars sitzen und Jobs
ich denke immer an NLP,
ausmachen.
Leute überzeugen, da was von genau. Sachen, die sie überhaupt nicht wollen.
Und jetzt halte ich mal fest, als wir die Recherche gemacht haben, wer schon ein Buch in der Richtung geschrieben hat und welches sehr erfolgreich war, war das Buch von Carsten Maschmeyer.
Ja.
Und er in allen Ehren, aber dann dachte ich so, nee, also da muss noch Luft sein für jemand anderen, die vielleicht so ein bisschen einen breiteren Blick auf das Thema haben. Deswegen habe ich es geschrieben. Aber Spoiler, dieses Jahr kommt mein zweites Buch raus, im August im Verlag Random House, nämlich zum Thema Personal Branding. Also nur wer sichtbar ist, findet auch statt, heißt es.
Ja.
Wo so ein bisschen die logische Weiterführung ist, warum ist eigentlich Sichtbarkeit so wichtig und wie kannst du deine eigenen Themen nach außen hin transportieren?
Großartig. Jetzt wäre ich natürlich schön blöd, wenn ich nicht sage, hast du dann irgendwie ein Gebot aus dem Buch oder einen Tipp für uns, den man so kurz erklären kann?
Ja, Qualität schlägt Quantität. Also aus der Netzwerkbibel. Das bedeutet, es kommt nicht darauf an, dass du 50.000 Kontakte in deinem Netzwerk hast, sondern die für dich entscheidenden. Und wie findet man heraus, was für mich ein entscheidender Kontakt ist? Das hängt sehr stark davon ab, wo du stehst in deiner Karriere. Also wo willst du tatsächlich hin und wer kann dir dabei helfen und wem kannst du auch ein Stück weit helfen? Also geben und nehmen ist ja auch ein Bestandteil von Netzwerken und daher würde ich immer eben auf die Qualität meiner Kontakte Wert legen und lieber so eine Handvoll von Kontakten in meinem Netzwerk haben, die mir dann auch in den entscheidenden Situationen, wie beispielsweise in der Krise, wirklich helfen und nicht einfach nur Nummern in meinem Adressbuch sind.
Nun kommst du mir natürlich unheimlich selbstbewusst, eloquent, all die Attribute, die du selbstverständlich auch gut findest, rüber. Aber was machst du, wenn dir mal eine Herausforderung besonders schwer fällt? Gibt es irgendwie Tipps, wie du dich motivierst, wenn du sagst, manchmal stehst du morgens auf und sagst, wo soll das alles hingehen? Also was sind so Sachen, wie du dich ausgleichst oder wie du dir selber wieder so ein bisschen Mut zusprichst?
Ich habe ja vorhin kurz angedeutet, dass wir als Selbstständige, als Unternehmer, als Unternehmerin irgendwo auch immer Krisenmanager sind, ja. Und das bin ich natürlich jeden Tag. Also du wirst es kennen. Ich finde, Selbstständigkeit ist immer so ein Zustand zwischen Himmel und Hölle, ja. Also mal denkst du irgendwie so, was kostet die Welt? Ich bin irgendwie toll und ich schaffe gute Dinge. Und am nächsten Tag denkst du, warum kostet die Welt so viel? Mhm. Ja. Und dazwischen bin ich und in dieser Achterbahn bin ich auch. Aber das musst du auch als Charakter, glaube ich, aushalten, um das Ganze, den ganzen Irrsinn auch mitmachen zu können. Was mir in so Krisensituationen immer schon geholfen hat, ist tatsächlich mein Netzwerk. Also ich habe eine Handvoll von Kontakten, die ganz eng bei mir sind, ganz nah dran sind und die ich anrufen kann, die einfach immer sagen, egal was ist, es geht weiter. Und die auch häufig ein Stückchen weiter sind in Erfahrungen und dann immer so ein bisschen draufschauen und sagen, ach Gott, du bist an dem Punkt, guck mal, es geht noch weiter oder schau mal, was du bisher geschafft hast. Dann muss man natürlich sagen, ich bin ja auch in einer Ausnahmesituation zusätzlich, weil ich ihn ja nicht nur allein gegründet habe, sondern mit meinem Mann zusammen. Das heißt, unser Unternehmen ist ein Stück weit sowas wie eine Paartherapie manchmal. Ja, und ich glaube, dass auch das muss man aushalten. Aber mir hilft es total, dass ich einen Partner an der Seite habe, mit dem ich eben auch über das Unternehmen sprechen kann. Also viele könnten das nicht, aber mir hilft es total. Und dadurch, dass wir beide im selben Boot sitzen, ist man halt nicht alleine. Ich glaube, das ist genauso wie wenn du irgendwie einen Partner hast, mit dem du jetzt nicht noch privat verbandelt bist. Und das hilft mir sehr. Und wenn man alleine ist, finde ich immer das oberste Credo, such dir Verbündete in deinem Umfeld, die eben nicht nur da sind, wenn die Sonne scheint, sondern wenn du auch mal die falsche Ausfahrt genommen hast.
Was können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen machen, um das Thema von unten her voranzutreiben, um nicht darauf zu warten, dass vielleicht die obere Riege entscheidet, jetzt müssen wir hier mal was machen, sondern wie kann ich freundlich und nachdrücklich mithelfen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, viele Menschen denken, das muss, gerade das Diversitätsthema muss von oben her bestimmt werden. Und natürlich hilft es und es ist schon essentiell, dass der oder die CEO sagt, das müssen wir jetzt vorantreiben und mir fällt es auf, wenn halt nur eine Perspektive am Tisch sitzt. Aber wir müssen auch sagen und wir sehen auch, jeder und jede Einzelne da draußen hat eine Stimme. Mein Lieblingsbeispiel ist Greta Thunberg. Ja, die hatte vorher keine wichtige Position, die hatte keine Brand im Rücken, die hat als Einzelne eine ganze Bewegung weltweit gestartet. Jetzt gibt es nicht nur Gretas da draußen, aber du kannst eben auch zu einer Greta werden, auch im Diversity-Bereich. Deswegen überleg dir, was kannst du mit deinen bescheidenen Mitteln machen? Und es kann sein, dass du digital anfängst, dich mit anderen zu solidarisieren und in Communities zusammenzufinden, wo du über dieses Thema sprichst und aufmerksam machst. Das kann sein, dass du zu deiner Führungskraft gehst und sagst, wollen wir mal nicht eine Veranstaltung zum Thema Diversity and Inclusion machen, wie wir hier besser werden können? Also wirklich ansprechen und dann versuchen, Aktionen zu überlegen, die auch dem Unternehmen gerecht werden und irgendwo auch passen. Und eben Verbündete suchen, auch innerhalb des Unternehmens. Also übrigens auch Männer. Also es gibt ganz tolle männliche Feministen, ja. Also das Diversity-Thema ist ja kein Frauenthema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und da schauen, welche männlichen Führungskräfte sind eigentlich so, dass sie sagen, ja, Diversity ist wichtig für uns alle. Und die als Verbündete an die Seite holen und dann das Thema angehen.
Wo kann ich dich aktuell speaken hören in der Corona-Zeit?
Digital. Also auf dem YouTube-Kanal, den du angesprochen hast. Das bedeutet, wir haben als Global Digital Women einen eigenen YouTube-Kanal. Den hatten wir vorher schon, muss ich dazu sagen, aber jetzt haben wir den richtig aktiviert. Das bedeutet, ich habe einmal in der Woche mittwochs den Tea-Talk, wo ich eben spannende Persönlichkeiten interview zu ganz unterschiedlichen Themen. Jetzt häufig mit dem Aufhänger eben, was passiert in der Krise, wie sieht es mit dem Unternehmertum aus, wie sieht das Thema aus, Digitalisierung in der Politik und so weiter und so fort. Wir haben auch unsere sonstigen Veranstaltungen aufs Digitale übertragen. Wir machen zum Beispiel auch einen großen Lunch in dieser Woche zum Thema Corporate Influencer. Also ich würde da auf diesen YouTube-Kanal gehen und ansonsten gerne über alle Kanäle dieser Welt folgen. Ich bin auf fast allen präsent, bis auf Snapchat und TikTok. Das fällt bei mir raus.
Das ist gut, dass du ansprichst. Das war nämlich meine vorletzte Frage. Welcher Marketingkanal dir eigentlich hilft, wo du das Gefühl hast, da erreiche ich jemanden? Aber das hört sich jetzt so an, als ob du tatsächlich versuchst, mehrere oder viele Kanäle zu bespielen.
Ja, dadurch, dass es mir auch wirklich Spaß macht. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur meine Profession ist, sondern es ist auch meine Passion, da irgendwie unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist so eine Kombi aus LinkedIn, Twitter und Instagram ist, ja, weil ich alle drei Kanäle für ihre Art und Weise schätze und es mir einfach Spaß macht, Meinungen preiszugeben und auch mit den anderen Leuten in meinem Netzwerk in Diskussion zu treten. Und das kann ich halt nur da, wo diese Zielgruppen eben auch sind.
Habt ihr dieses Jahr noch irgendwelche großen Events geplant, irgendwelche großen Meilensteine auf der Roadmap, irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich dein 2020-Projekt?
Ja, am 28. November unseren Digital Female Leader Award in Berlin. Der Host ist die Deutsche Bahn und wir hoffen natürlich, dass das bis dahin alles vorbei ist. Also ich kann ehrlich gesagt nur sagen, ich bin gerade sehr froh, dass wir dieses Highlight-Event, was ja wirklich ein absolutes Riesenprojekt für uns immer ist. Man muss sich vorstellen, letztes Jahr waren 350 Leute auf dieser Preisverleihung. Wir haben 7 Millionen Menschen über unsere Kanäle erreicht, was wirklich der Hammer ist, über unsere digitalen Kanäle. Und daher hoffe ich, dass das alles so weit jetzt weg ist von dem Datum, dass wir uns bis dahin so erholt haben, dass Veranstaltungen zumindest wieder möglich sind. Aber ich muss auch sagen, ich wäre ja nicht Unternehmerin, wenn ich nicht schon an Plan B denken würde und überlegen würde, wie wir das Ganze irgendwo auch abfangen. Also es wird so oder so am 28. November stattfinden.
Großartig. Trage ich mir mal in meinen Kalender ein. Ganz, 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 ganz vielen Dank. Mich erreicht man immer durch so diese expliziten Learnings, diese Empfehlungen, diese actionable To-Dos. Und da war, finde ich, in diesem Gespräch ganz, ganz viel drin. Das hat mich sehr gefreut.
Super.
Ja, vielen lieben Dank, dass du mit deinem Input den Schwerpunkt Monat digitale Vorreiterin so wertvoll und wundervoll abgerundet hast. Ich habe heute und in den letzten Folgen so ein bisschen gelernt, dass wir immer noch alles andere als gleiche Chancen bei uns im Land haben. Aber ich wollte noch fragen, ob es ein Land gibt, bei dem du sagst, die sind eigentlich zum Thema Diversität weiter.
Ich glaube, die nordischen Länder sind relativ weit. Das sieht man ja jetzt auch in der Krise, dass es da weibliche Spitzenpolitikerinnen gibt, die das Land aus der Krise gerade führen. Und das ist etwas, wo ich schon merke, dass die Nordischen sehr weit sind. Das liegt aber auch an der Sozialisation und dass häufig die nordischen Länder auch natürlich wesentlich kleiner sind. Ja, also da gehen Veränderungen viel, viel schneller, als sie in Deutschland der Fall sind. Das liegt so ein bisschen auch, wie wir als Land uns entwickelt haben, was unsere Tradition, unsere Geschichte ist. Aber um noch mit was Positivem zu enden, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und das, was ich sehe, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel bei dir jetzt diesen Spezialmonat der digitalen Vorreiterinnen. Es gibt tolle, spannende Frauen da draußen, die die Fahne hochhalten. Übrigens auch Männer, die immer wieder auf den Wert von Diversität und Inklusion aufmerksam machen. Und daher glaube ich, dass wir mit der Zeit wirklich einige Schritte nach vorne gehen werden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das ersetzt, glaube ich, das, was ich noch sagen wollte. Insofern lasse ich das gerne so stehen. Ich hoffe, dass du zu Hause auch von Tijen, Anke letzte Woche, Celine, Ann-Kathrin im April etwas mitnehmen konntest. Und ich bin mir sicher. Die anderen Folgen der digitalen Vorreiterin findest du natürlich bei uns im Podcast-Archiv. Wir würden uns extrem freuen, falls ihr uns ein kostenloses Podcast-Abo dalasst. Und vielleicht sind die Folgen ja sogar so spannend, dass ihr sie auch an Freunde oder Verwandte oder Kollegen weiterempfehlt. Das wäre natürlich super. Im nächsten Monat möchten wir ein wenig darauf eingehen, wie Unternehmen in der aktuellen Corona-Situation in Windeseile ihre Geschäftsmodelle digitalisieren mussten. Tijen ist ja quasi auch so ein kleines Beispiel dafür, weil sie sagt, sie hat von Events so schnell jetzt unter anderem nach YouTube gewechselt oder zu Video gewechselt. Aber wir haben auch noch ein paar andere tolle Beispiele gefunden, sprechen mit den Gründern oder Managern, Geschäftsführern darüber, wie etwas ganz schnell gehen kann, wenn es quasi keine Alternative gibt. Danke, dass du heute dabei warst zu Hause. Danke, dass Tijen heute dabei war. Liebe digitale Grüße von mir und meinem Gast.
Tijen.
Bye, bye.